Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Christoph Schwennecke, Chefredakteur des politischen Magazins Cicero. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Fleming.
Manchmal gibt es ja Erdkunde durch Weltpolitik. Die Straße von Hormuz verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean im Osten. Das wussten Sie natürlich, oder?
Ich habe es in Erinnerung gehabt. Ja, ich war früher bei der Süddeutschen Zeitung zuständig für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und erinnere mich noch gut, dass einer der Verteidigungsminister, die ich da betreuen durfte, in Anführungszeichen Rudolf Scharping, immer davon sprach, dass das wirklich eine ganz, ganz kitzlige Meerenge ist, von der sehr, sehr viel abhängt, durch die im Moment immer noch ein Drittel des gesamten Ölbedarfs der Welt geschleust wird beziehungsweise in Tankern transportiert wird. Also das ist schon eine ganz neuralgische Stelle der Welt.
An der schmalsten Stelle, da ist die Meerenge zum Golf von Oman 30 Seemeilen breit. Das sind knapp 60 Kilometer. Am Mittwoch wurde dort ein japanischer Frachter angegriffen und auch das Schiff einer norwegischen Reederei. Und die USA, die machen den Iran dafür verantwortlich.
Iran hat es gemacht. Und sie wissen, dass sie es getan haben, weil sie das Boot gesehen haben. Eine der Minen explodierte nicht und hatte wahrscheinlich überall Iran draufstehen.
US-Präsident Donald Trump sieht es also als erwiesen an, dass der Iran die beiden Tanker angegriffen hat. Die Führung in Teheran bestreitet bislang einen Angriff. Das angebliche Beweisvideo der USA stößt aber nicht nur dort, sonst auch ein bisschen auf Skepsis. Christoph Schwennecke, wem glauben Sie?
Ja, wir stochern da alle im Nebel bzw. im Qualm dieser brennenden Tanker. Ich staune etwas über diese Absolutheit, mit der der amerikanische Präsident dieses Urteil fällt. Ich würde mir dieses Urteil aufgrund dieser verschwommenen Bilder so nicht unmittelbar zutrauen. Muss aber natürlich auch sagen, ich habe keine Nachrichtendienste im Kreuz wie ein amerikanischer Präsident.
Aber auf die hört er ja angeblich nicht.
Naja, ich weiß es nicht, ob die Indizienlage eindeutig ist oder nicht. Klar ist, dass wir wahrscheinlich nie abschließend erfahren werden, wer das war. Denn selbst wenn die Nachrichtendienste sagen, es war eindeutig Iran oder irgendeine andere Macht, wird diese Macht nicht sagen, ja stimmt, so war es. Also das werden wir nicht erleben. Es ist überhaupt ja auch von den Motiven her rätselhaft, denn ich kann eigentlich auch kein wirkliches iranisches Interesse sehen, was verbunden sein könnte mit so Attacken auf diese Tanker, außer dass man Verunsicherung streuen möchte. Und die wirkt ja schon. Sie müssen morgens nur hier an den Tankstellen vorbeifahren, dann merken Sie, dass sich das unmittelbar auswirkt.
Verunsicherung ist, ohne dass ich jetzt in diese Richtung wirklich Beschuldigungen aufheben will, aber wenn man beobachtet die Politik des amerikanischen Präsidenten, dann gehört allgemeine Verunsicherung durchaus zu seiner Politik. Er versucht möglicherweise, das ist ja einer der Hintergründe, ein neues Atomabkommen mit dem Iran auszuhandeln. Könnte Verunsicherung da tatsächlich helfen?
Ich glaube nein. Es erweist sich ja im Moment leider Gottes einiges als tatsächlich problematisch, was man von Anfang an mit der Präsidentschaft von Donald Trump verbunden hat. Also Besonnenheit ist nicht seine allererste Tugend und insofern kann die Weltgemeinschaft und können auch andere Regierungen, beispielsweise die deutsche, nur versuchen, da an die Besonnenheit zu appellieren. Denn es wäre wirklich fürchterlich, sich dort einen militärischen Konflikt vorzustellen, zumal da ja dann auch ein Stellvertreterkonflikt ausgeübt würde oder sich da abspielen würde. Denn ja, einerseits sind die USA enge Verbündete von Saudi-Arabien, das ist wiederum der Gegenspieler vom Iran in der Region, und andererseits stehen China und Russland hinter dem Iran. Also da soll sich niemand was vormachen, das wäre kein rein regionaler Konflikt, der da stattfinden würde.
Dann brauchen wir vielleicht auch noch einen etwas differenzierten Blick auf die US-Administration. Die Rede ist von einem USB-Team, also die Mannschaft von US-Sicherheitsberater John Bolton. Der gilt als Hardliner. Er ist für einen Regimewechsel sogar im Iran, der Präsident nicht unbedingt. Ist das jetzt Verschwörungstheorie in die Praxis umgesetzt schon, um tatsächlich einen militärischen Konflikt zu provozieren?
Es ist ja erkennbar und nachweisbar, dass der amerikanische Präsident Schlüsselpositionen in seiner Administration mit Gefolgsleuten nach und nach besetzt hat. Bolton gehört da ganz sicher mit dazu. Seine Tonart, die er anschlägt, halte ich persönlich für riskant. Ich weiß nicht, ob tatsächlich das Ziel dahinter steckt, in einen militärischen Konflikt dann hineinzugehen oder ob es bloßes Muskelspiel ist, Show of Force. Aber das, ja, das sind so Töne, muss ich sagen, da wird es einem tatsächlich blümmerant, denn ich habe es gesagt, eine kriegerische Auseinandersetzung um den Iran, mit dem Iran, hätte Weiterungen, die eben auch andere Großmächte betreffen.
Eskalationspotenzial ist vorhanden. Einige sprechen von einem Pulverfass. Die Sorge vor einem neuen Golfkrieg steht sozusagen vor der Tür. Die 100.000-Dollar-Frage, wie lässt sich da deeskalieren?
Man kann nur appellieren an die Vernunft und an die Besonnenheit der maßgeblichen Beteiligten. UN-Generalsekretär Guterres hat das gemacht, die deutsche Regierung hat das gemacht. Mehr kann man da nicht tun. Das ist aber kein Ausdruck von Hilflosigkeit, sondern einfach der Realität. Und ich sage Ihnen aber ganz offen, dass dieser Vorgang mir schon sehr, sehr große Sorgen macht. Also das ist kein politischer Vorgang wie jeder andere. Hier ist wirklich eine ganz, ganz große Gefahr da, dass sich da etwas Großes dran entzündet.
Diesen Donnerstag, da gab es die Klausur der beiden Regierungsfraktionen in Berlin. Ergebnis: der Ausbau des Mobilfunknetzes soll vorangetrieben werden, der Solidaritätszuschlag teilweise abgeschafft und die Pflege soll verbessert werden. Tja, Christoph Schwennecke, aber was fehlt? Das ist das nach Umfragen allerwichtigste Thema für die Bürgerinnen und Bürger derzeit, der Klimaschutz. Ist das bezeichnend für den Zustand der noch großen Koalition?
Nein. Ich würde sagen, es ist auch in Zeiten einer Greta Thunberg erlaubt, politisch sich zu versammeln oder zusammenzukommen und Entscheidungen zu treffen, ohne dass pflichtgemäß das Thema Klima dort verhandelt wird. Zumal ich sagen würde, Dinge wie die Pflege, die Grundsteuer, die sind wirklich von nationaler Relevanz beziehungsweise national zu lösen, die Klimafrage eher nicht. Also da sollte man sich auf internationaler Ebene tummeln. Also insofern, da habe ich so eine leichte Allergie auch, gebe ich zu, dass nun alles sich immer zuallererst dann danach zu richten habe. Ja, das ist ein wichtiges Thema, aber die dort verhandelt wurden, die sind es eben auch. Und die sind ja auch, das sind Themen, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind und die abgearbeitet werden müssen. Also da würde ich sagen, das ist zulässig, sich auch mit anderen Themen zu beschäftigen.
Fridays for Future, diese Bewegung haben Sie angesprochen. Die twittern jetzt und haben einen Hashtag 6 Monate nichts erreicht. Ist das zu schwarz gesehen?
Ja, ich würde sagen ja. Also ich sage mal Folgendes. Deutschland hat ja gerne so die Attitüde, dass wir diejenigen sind, dazu auserkoren sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und das auch schaffen. Ja. Manchmal kommt mir das etwas vermessen vor und ich würde mal sagen, man zeige mir ein Land, das über so wenig Ressourcen an erneuerbaren Energien verfügt wie Deutschland und doch trotzdem so viel auf diesem Gebiet schon getan hat. Also die Windparks überall sind ja das offensichtliche Zeichen dafür. Also ich finde, da muss man sich jetzt auch nicht, ich will es nicht Hysterie nennen, aber in so einen künstlichen Zugzwang versetzen. Da muss was getan werden, da wird auch was getan. Und nochmal, es muss vor allem international angegangen werden, mindestens mal europäisch.
Hören wir mal, was der Soziologe Harald Welzer hier gesagt hat am Donnerstag im Deutschlandfunk Kultur.
Die aufgeregten Reaktionen nach der wirklich katastrophal ausgegangenen Europawahl waren ja dann tatsächlich so, dass alle dann plötzlich behauptet hatten, also von Olaf Scholz bis AKK und so weiter, Klimaschutz ist für uns ein total wichtiges Thema. Wir haben das bislang schlecht kommuniziert. Und dann passiert wieder dasselbe, was unlängst schon geschehen ist mit der Verschiebung aller interessanten Themen in dieser Hinsicht auf den ominösen September mit ominösem Ergebnis, was Fragen von CO2-Steuer und so weiter angeht. Da muss man einfach sagen, ihr versteht nichts, ihr versteht überhaupt nichts.
Haben die Volksparteien nichts verstanden?
Ja, ich habe mich mit Herrn Welzer über dieses Thema schon unlängst auf einem Podium ausgetauscht, sagen wir mal. Ich teile das nicht. Ich finde, dass, ich habe es ja schon gesagt, dass in Deutschland schon eine Menge getan wurde, dass Frau Merkel sich auch mal als Klimakanzlerin geriert hat. Das stimmt, sie hat es dann
länger
ein bisschen
her.
Länger her, ist schon länger her. Damals war das ein Thema, wo sie sich damit geschmückt hat. ja, man kann immer mehr tun, aber es wird auch was getan und es gibt eben, es tut mir leid, das nochmal zu sagen, es gibt auch noch ein paar andere Themen, die auch der Bearbeitung harren und das hat die Koalition oder haben die Spitzen der Koalitionsfraktionen präziser gesagt jetzt versucht.
Dann reden wir die Koalition doch einfach mal gut. Also ein klares Bekenntnis zur weiteren Zusammenarbeit.
Nein, das würde ich gar nicht unbedingt tun. Die Koalition ist in einem schlechten Zustand. Denn diese diversen Wahlniederlagen haben dieser großen Koalition stark zugesetzt. Im Prinzip war sie 2017 bei der Bundestagswahl schon abgewählt. Es hatten damals maßgebliche Beteiligte der SPD auch so gesagt, um nicht mehr in die Große Koalition zu müssen, namentlich Martin Schulz. Dann kam es anders, wie Sie wissen. Dann kam die Hessenwahl, da gab es den nächsten Nackenschlag. Jetzt kam die Europawahl, da gab es wieder einen Nackenschlag. Und im September wird es einen weiteren geben. Es ist einfach so, eine Große Koalition, das ist jedenfalls meine Sicht auf die Dinge, ist ein Instrument für den, nicht Ausnahmezustand, aber für ein zeitweiliges Instrument, aber es ist nicht geeignet als Dauerzustand. Und es findet so eine Art demokratische Notwehr gegen diese große Koalition statt. Jede Wahl, die stattfindet, geht also mit fürchterlichen Ergebnissen für die beiden Großkoalitionäre über die Bühne. Sie bleiben trotzdem zusammen, hängen sozusagen in ihrer wechselseitigen Schwäche, kleben sie noch fester aneinander. Jetzt wird als nächstes als Band, was noch um dieses Gebilde gezurrt wird, hergenommen die nächste EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands, die im Anfang kommenden Jahres ansteht. Da wird so getan, als würde die Welt zusammenbrechen, wenn da eine neue Regierung möglicherweise durch vorgezogene Neuwahlen im Amt wäre. Halte ich für Unsinn. Das ist ein europäischer Wanderpokal und Sie könnten mir jetzt wahrscheinlich auch nicht den Unterschied zwischen der rumänischen und der französischen Ratspräsidentschaft nennen. Also da wird künstlich versucht, etwas hochzureden, um diesem fragilen Gebilde noch einigermaßen Halt zu geben, was in Wahrheit, ich habe es gesagt, bei 3 Wahlen schon abgewählt wurde und wahrscheinlich ein 4. Mal im Herbst.
Ich versuche es trotzdem nochmal mit einem positiven Ansatz. Also Unions,
wir müssen ja nicht einer Meinung sein.
Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, die waren ja bei dieser Klausur dabei. 3 Kerle, die miteinander können.
Ich kenne Herrn Mützenich nicht gut genug, um jetzt sein Verhältnis zu den beiden anderen da genau einschätzen zu können. Aber das sind natürlich 3 erfahrene Leute. Brinkhaus ist zwar noch nicht so wahnsinnig lange Fraktionschef, aber schon länger natürlich auch an führender Position tätig. Dobrindt hat zwar einen schlechten Ruf, ist aber als Verhandler gar nicht so unbeliebt, auch beim politischen Gegner oder beim Partner in der Großen Koalition. Also das sind schon 3 Leute, von denen man sagen kann, die haben Verantwortungsgefühl und da ist die Sache in guten Händen. Allerdings, dass der eine davon kommissarisch ist, zeigt ja schon die Fragilität dieses Gebildes. Und gut, wir werden im Herbst dann sehen, ob die SPD sie wird sich auf jeden Fall eine neue Spitze geben, auch an der Fraktion. Und B, wird sie da ja auch die Frage für sich beantworten, sind wir in dieser großen Koalition weiter gut und richtig aufgehoben,
das
ja oder nein?
Der Rücktritt von Andrea Nahles führt zu einer Übergangslösung in der SPD-Parteiführung. Das Trio von Malu Dreyer, von Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel leitet jetzt die Sozialdemokraten einstweilen. Nichts währt ja bekanntlich so lange wie Provisorien und die SPD macht gar nicht den Eindruck, dass sie demnächst in die Verlegenheit käme, einen Kanzlerkandidaten aufstellen zu müssen. Also ein Trio als Dauerlösung?
Nein, das wird nicht so sein, zumal ja mindestens 2 dieser 3 auch schon gesagt haben, dass sie da keinerlei weitere Ambitionen damit verbinden. Thorsten Schäfer-Gümbel hatte sich nach der Hessenwahl vergangenen Herbst ja auch zurückgezogen aus der Politik und hat auch mit Sicherheit jetzt nicht vor, sein Comeback über diese Schiene wieder vorzubereiten. Bei Frau Dreyer ist es auch so, dass sie immer gesagt hat, mein Platz ist in Rheinland-Pfalz, ist und bleibt in Rheinland-Pfalz. Sie hat auch keine bundespolitischen Ambitionen. Die einzige der 3, die da jetzt kommissarisch der Partei vorstehen, die da Ambitionen hat, ist Manuela Schwesig. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob sie den nötigen Rückhalt hätte innerhalb der SPD, um es dann auch zu werden. Es zeichnet sich ja doch deutlich ab, dass es auf eine Urwahl hinausläuft und mutmaßlich,
wenn kein Trio, Doppelspitze
ja,
vielleicht?
Ja, genau, mutmaßlich wird es auch in eine Doppelspitze münden. Ich selbst bin kein großer Freund von Doppelspitzen, aber es ist eine Art Modeerscheinung, die sich bei anderen Parteien ja auch durchaus erfolgreich zeigt. Insofern rechne ich damit, dass Frau Schwesig, wenn es eine Doppelspitze ist, wird es natürlich auch Männlein-Weiblein besetzt sein, dass Frau Schwesig auf den einen Posten dann durchaus Anspruch erheben wird.
Böse Zungen, satirisch, haben ja schon gesagt, Kevin Kühnert auf der einen Seite und Thilo Sarrazin auf der anderen Seite.
Damit ja, das würde
ist das Spektrum der SPD abgedeckt.
Das stimmt. Das ist vielleicht beiderlei Hinsicht dann aber ein bisschen extrem, um eine Volkspartei dann auch in ihrer Mitte zusammenzuhalten. Nein, ich glaube, dass also über Sarrazin, da muss man ja ernsthaft nicht reden. Und bei Kevin Kühnert sind in den letzten Tagen nun auch so eindeutige Stellungnahmen von namhaften SPD-Politikern abgegeben worden. Das war eine Chimäre einer großen deutschen Wochenzeitschrift, die ihn da auf den Titel gehoben hat, kommt jetzt Kevin, also der Spiegel. Aber die Titelgeschichte hatte, wenn die Kollegen ehrlich sind, gar nicht die Substanz, die diese Zeile hergegeben hat. Also
dann gucken wir mal. Also beliebtes Mittel ist ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Thorsten Schäfer-Gümbel hat sich nicht gerade beliebt gemacht, als er in einem Interview gegen AfD und die Grünen als populistische Parteien gleichermaßen hergezogen ist. Ist er übers Ziel hinausgeschossen?
Also bei mir hat er sich da schon beliebt gemacht. Ich fand das eine sehr markante Äußerung, die aber durchaus, die man argumentativ so durchdeklinieren kann. Und er hat es auch argumentativ durchdekliniert. Und ich finde es ja interessant, dass die Grünen so ein bisschen eine Ausnahmeposition haben. Die zu kritisieren oder mal etwas härter anzupacken, ist gar nicht mehr opportun. Ich hatte direkt am Abend der Europawahl das Vergnügen, bei Anne Will in einer Runde zu sitzen, auch mit Annalena Baerbock, bei der ich mir auch erlaubt habe, die Grünen mal etwas schärfer anzugehen. Das ist irgendwie geht das Richtung Majestätsbeleidigung schon. Sie wusste auch gar nicht so richtig damit umzugehen. Und dass Herr Schäfer-Gümbel, ich meine, die Grünen sind ja Koalitionspartner teilweise oder auch potenzieller Koalitionspartner der SPD, aber zugleich auch politischer Wettbewerber. Und da so zuzuspitzen, wie er es getan hat, ich fand das eher erfrischend.
Aber nicht angreifen, also da übertreiben Sie doch stark. Denn die Grünen sind zwar einerseits im Höhenflug, andererseits aber auch regelrecht geadelt durch das Prädikat Hauptgegner. Das erheben inzwischen CDU, CSU und natürlich die AfD.
Ja, aber sie werden trotzdem, ist mein Eindruck jedenfalls, mehr mit Samthandschuhen angefasst, auch von unserem Berufsstand als andere Parteien. Und ich wünsche mir oder ich stelle mir vor, dass die Grünen genauso kritisch betrachtet werden wie die AfD auch. Beides hat seine Berechtigung.
Auf jeden Fall. Also Hauptgegner sind die Grünen, aber für die Liberalen. Sie haben sich selbst in einem Text über die, sagen wir mal, Schnitzelfixierung des Jamaika-Koalitionsverweigerers Christian Lindner aufgeregt. Immerhin, sein Verdienst ist doch, die FDP stabil über der 5%-Hürde zu halten bundesweit.
Ja, aber das ist natürlich ein Minimalziel. Das wahre Ziel von Christian Lindner ist natürlich ein anderes. Er hatte auch ein völlig anderes Ziel bei der Europawahl, das er nicht erreicht hat und hat dann hinterher versucht, diese 1 Million zusätzliche Wähler, die sie gewonnen haben, hochzujatzen. Die sind aber leicht erklärbar durch eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung. Also es ist nicht ein wirklicher Erfolg der FDP. Nein, die FDP steckt in dem Problem, in dieser Auseinandersetzung, über die wir gerade gesprochen haben, die Sie angesprochen haben, irgendwie hinten runterzufallen und kein originäres Thema zu haben. Und das habe ich auch versucht, in dem Kommentar deutlich zu machen. Die Grünen haben ihr Thema mit dem Klima, die AfD hat ihr Thema mit der Migration, die FDP hat kein originäres Thema, hätte es eigentlich. Wirtschaftspolitik, ich meine, wann haben Sie zuletzt erlebt, dass ein BDI-Chef die amtierende Kanzlerin so hart angeht, wie bei diesem BDI-Tag vor wenigen Tagen.
Und stärker noch den zuständigen Minister.
So, und den Minister auch. Es hieß ja, ich glaube sinngemäß sogar wörtlich, sie machen Politik gegen die Wirtschaft. Und da wäre eigentlich der Tisch reich gedeckt für eine FDP, deren Urthema das ja ist. Aber sie hat da kein Personal, kein versiertes Personal im Angebot, was diese Leerstelle besetzen könnte.
Die Versammlung des Deutschen Mieterbundes in Köln geht heute zu Ende und gestern war die Kanzlerin da.
Wir werden das Thema Wohnungsbau ganz oben auf der Tagesordnung haben, und zwar Wohnungsbau, der dem Gemeinwohl sich verpflichtet fühlt.
Christoph Schwennecke, das Thema Mieten ist, Wohnungen ist sowieso massenwirksam automatisch. Das war ja auch nie weg. Allerdings hatte man den Eindruck, in der Politik so ein bisschen aus dem Blick geraten. Ich vertrete mal jetzt eine materialistische Position. Wir haben weltweit ein Kapital, für das es zu wenig Rendite gibt und das auf dem deutschen Markt noch Potenzial gesehen hat und sieht. Ist das vielleicht sogar wichtiger als der Druck, den es gibt durch Zuzug in Ballungszentren?
Beides, da kommt beides zusammen und die Lösung, die da ansteht, ist die, die Frau Merkel in dem gerade eingespielten O-Ton vorgeschlagen hat. Ich sehe die Lösung nicht in Enteignungen, denn Enteignungen schaffen keinen Wohnraum. Vielleicht ist der, ja, man kann mehr Einfluss nehmen auf die Mietpreise, das wohl. Aber ich glaube nicht, dass das geeignete Instrument ist. Ich könnte es mir vorstellen, also ich fahre hier in Berlin jeden Morgen an diversen im Prinzip sehr schönen, aber völlig verfallenen Häusern vorbei, in denen viele schöne Wohnungen sein könnten, wo offensichtlich Erbstreitigkeiten dazu führen, dass da nichts passiert. In solchen Fällen könnte ich mir das vorstellen, das wäre zum Wohle aller, vielleicht sogar derjenigen, die sich da ums Erbe streiten, aber im großen Stil halte ich das nicht für den richtigen Weg. Nein, Sie haben es ja angesprochen, es gab eine Zeit in den letzten Jahren, wo aus dem Stand sehr viele Menschen Unterkunft finden mussten. Bei uns um die Ecke ist auch jetzt ein richtig festes, stationäres Flüchtlingsheim entstanden. Die ersten Menschen ziehen dort ein, das ist alles in Ordnung, das musste so sein. Aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, wo sozialer Wohnungsbau auch für die Hiesigen in größerem Stil wieder stattfinden muss, damit eben in dem unteren Segment, nicht in dem Hochpreissegment, denn die Sie angesprochen haben, interessieren sich natürlich naturgemäß eher fürs Hochpreissegment, weil es mehr Rendite abwirft, als dass im unteren Segment einfach mehr Angebot da ist. Und das ist kein Hexenwerk. Häuser bauen können wir. Das muss einfach angegangen werden. Da muss eben auch Geld dafür in die Hand genommen werden.
Naja, bietet der soziale Wohnungsbau in Deutschland tatsächlich einen Ausweg? Hören wir nochmal Angela Merkel.
Und so werden wir in dieser Legislaturperiode 5 Milliarden Euro weiter für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen.
Tja, Christoph Schwennecke, Zahlen aus dem Bundesbauministerium dagegen sprechen eine etwas andere Sprache. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 27.000 geförderte Sozialwohnungen neu gebaut. Das sind nur 800 mehr als im Jahr 2017. Was läuft in diesem Bereich schief?
Da ist zu lange runtergefahren worden. Der vorhin von Ihnen zitierte Thilo Sarrazin hat hier in Berlin beispielsweise da auch unselig gewirkt. Er hört das nicht so gerne, aber es ist einfach so als Finanzsenator. Und das muss hochgefahren werden. Ich kann jetzt aus dem Stand, ich habe die Zahl gestern auch das erste Mal gehört, ich kann die 5 Milliarden nicht richtig einschätzen, ist das genug, ist das zu wenig. Man muss immer auch sehr aufpassen, Politiker neigen dazu, ohne das jetzt in dem konkreten Fall Frau Merkel sofort zu unterstellen, aber neigen dazu, ohnehin vorgesehene Gelder nochmal neu zu präsentieren und als zusätzlich zu deklarieren. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall der Fall ist, aber Tatsache ist, es muss da mehr gebaut werden und es kann da auch mehr gebaut werden. Da spricht überhaupt nichts dagegen.
Also der Mieterbund, der schätzt jährlich rund 80.000 zusätzliche Sozialwohnungen sind nötig, um den Bedarf zu decken. Das klingt schon nach sehr viel und wir haben jetzt die Schwierigkeiten, es gibt kaum noch Handwerker, die Branche ist im Prinzip ausgelastet bis zur Oberkante.
Ja, das stimmt. Also jeder kennt das, der sich einen Handwerker braucht. Man muss Monate warten, bis sie vorbeikommen. Aber das hilft alles nichts. Es muss gemacht werden. Der Fachkräftemangel ist da leider eben auch ein Problem. Aber das kann nicht dazu führen, dass man die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, dann ist es halt so, dann lassen wir es so. Nein, dieses Thema Wohnungsbau war subkutan ja auch in den letzten Wahlkämpfen immer mit am Start.
Aber die Zeiten haben sich geändert. Also ich sage es nochmal, 77.000 Unterschriften für Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist also ein Vielfaches dessen, was man überhaupt braucht. Begriffe aus der sozialistischen Mottenkiste, enteignen, Vergesellschaften und so weiter, haben wieder Konjunktur und nicht nur von sozusagen Randgruppen.
Ja, ich habe ja deutlich gemacht, dass ich das nicht für den richtigen Weg halte. Aber ich kann verstehen, wenn Leute in ihrer Ohnmacht dann nach Instrumenten greifen, von denen ich sagen würde, ja, lass mal lieber die Finger davon. Aber es ist eben ein Ausdruck dessen, dass hier ein gravierendes Problem besteht, nicht zuletzt eben hier in Berlin und deswegen dieses Volksbegehren bzw. die Vorstufe dafür zu so vielen Unterschriften geführt hat.
Der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer, ist gestern von seinem Amt zurückgetreten. Er wolle damit weiteren Schaden vom Jüdischen Museum Berlin abwenden, teilte das Museum mit. In die Kritik geraten war er wegen eines Tweets, in dem auf einen Artikel der Tageszeitung verwiesen wurde. Eine Erklärung von 240 israelischen und jüdischen Wissenschaftlern, die gegen den Anti-BDS-Beschluss des Bundestages Stellung bezogen hatten. Zur Erklärung, BDS fordert den Boykott von Israel wegen der Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten. Christoph Schwennecke, war das zu viel? Darf man so etwas nicht?
Man darf das schon, aber man sollte es vielleicht nicht als jüdisches Museum. Also da ist natürlich eine besondere Verantwortung da. Wir beide könnten uns ein Schild um den Hals hängen und mit der gleichen Forderung hier durch die Straßen laufen. Ich würde es nicht tun. Ich halte diese Kauf-nicht-bei-Juden-Bewegung tatsächlich für falsch und problematisch. Aber wir könnten es tun. Ein jüdisches Museum und auch sein Leiter hat da eine andere Verantwortung. Deswegen hat Herr Schäfer da die richtigen Konsequenzen gezogen. Zumal dieser Vorgang dieses getweeteten Taz-Artikels nicht der erste und einzige Vorgang war. Es gab andere, er hat Veranstaltungen gemacht mit Leuten, die der Muslimbruderschaft nahestanden, hatte einmal einen sehr unglücklichen Vergleich zwischen Antisemitismus, Antizionismus und dem Islamischen Staat gezogen. Also da sind einige Dinge schon vorgefallen, die man im Vorlauf mitsehen muss. Insofern war der Schritt zwangsläufig.
Aber bleiben wir vielleicht doch noch bei dem Vorgang, der möglicherweise Anlass, aber nicht der Grund gewesen ist für den Rücktritt. Schäfer hält die Redefreiheit, wie sie ja in den USA sehr stark ausgeprägt ist, extrem hoch und zu hoch vielleicht. Verengt sich hier gerade aber auch der deutsche Diskursraum?
Also natürlich ist es so, dass wir bei diesem Thema noch mal verantwortungsbewusster alle miteinander umgehen müssen als bei anderen Themen.
Das Kauf nicht bei Juden geht für Deutsche einfach gar nicht.
Genau,
da haben wir die geschichtliche Verantwortung.
Das ist ja auch interessant gewesen, dass der Beschluss, der da kritisiert wurde in der Taz, dass der Beschluss bis hin zur AfD einhellig gefasst wurde. Also haben sie eine größtmögliche Koalition der Fraktionen im Bundestag gehabt. Und es ist einfach so, das Jüdische Museum als Institution hat da natürlich eine besondere Verantwortung. Und wenn Herr Schäfer die Meinungsfreiheit haben möchte, dann hat er sie jetzt, würde ich sagen. Der kann ja alles sagen, äußern und kann auch Veranstaltungen jedweder Couleur zusammenstellen. Aber es ist in meinen Augen kompletter Quatsch, entschuldigen Sie bitte dieses drastische Wort, da dann von Zensur oder Einschränkung der Meinungsfreiheit zu sprechen. Das Jüdische Museum ist eine besondere Institution, die natürlich auch mit der besonderen Verantwortung und unserer Geschichte zusammenhängt. Und da kann ich tatsächlich so einen Tweet nicht raushauen, wie er da rausgehauen wurde.
Schäfer wollte das Haus in Berlin auch als Forum für Diskussionen über strittige Fragen anbieten. Ist das vielleicht doch ein falsches Konzept für ein Museum oder ein falsches Konzept für das Jüdische Museum?
Ja, würde ich sagen. Also da ist er mit seinem Konzept gescheitert und dann ist er dort, glaube ich, auch an der falschen Stelle und hat jetzt spät aber eben doch die richtigen Konsequenzen daraus gezogen.
Es gab ja harte Reaktionen vorab schon. Schäfer war vom Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert worden mit den Worten, das Vertrauen der jüdischen Gemeinschaft hat die Leitung des Hauses verspielt. Das hat Josef Schuster getwittert. Doch sehr harter Tobak?
Ja, natürlich, aber der Anlass ist eben auch ein harter und ich kann dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Herrn Schäfer nur wünschen, da die Wogen sehr schnell wieder zu glätten. Das ist auch kein Hexenwerk. Also wenn man sich anders verhält, immer im Bewusstsein dessen, worüber wir gerade gesprochen haben, dann wird das auch sehr schnell wieder in ruhiges Fahrwasser kommen.
Ist das wirklich so? Die Vorsitzende des Stiftungsrats ist die Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die hat das Rücktrittsgesuch von Schäfer angenommen und will für den 20. Juni den Stiftungsrat des Museums zu einer Sondersitzung einberufen. Nachfolger gesucht also. Auf die Gefahr hin, ich verderb's mir jetzt wirklich wegen dieser Ausdrucksweise. Was wird gesucht? Eine koschere, eierlegende Wollmilchsau?
Nein, ich glaube, da muss man nicht Judaistik studiert haben und auch nicht Raketenwissenschaftler sein. Diesen Posten kann man mit gesundem Menschenverstand ohne Problem ausfüllen. Herr Schäfer hat da einfach in letzter Zeit einige Fehler gemacht, die aber leicht vermeidbar sind. Also wir suchen hier nicht einen Geistesgiganten, den es kaum gibt. Nein, es ist ein konventioneller Posten, den man mit dem richtigen Fingerspitzengefühl, glaube ich, auch relativ gut und leicht ausüben kann. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, dass da eine gute Nachfolge gefunden wird.
Sagt Christoph Schwennecke.
Es gab insgesamt einen unklarer Weg, Route der Museumsleitung. Das ist auch etwas, was, glaube ich, Herr Professor Schäfer unterschätzt hat, dass dieses Museum nicht neutral ist. Ja. Von der Mission her, von der Zielsetzung her ist das eigentlich eine neutrale Institution, aber die existiert nun mal in einem sehr politisch, aber auch kulturell aufgeladenen Kontext. Und da bedarf es einer sehr starken und sehr sensiblen Führung. Und diese Führung hat man nicht gesehen.
Sagt Sergej Lagodinsky, Mitglied der Repräsentantenversammlung der jüdischen Gemeinde. Ja, nichts hinzuzufügen?
Ja, nein, das ist in anderen Worten das, was ich vorher auch als meine Meinung hier kundgetan habe.
Studio 9, der Tag mit Christoph Schwennecke, Chefredakteur des politischen Magazins Cicero. Vielen Dank.
Ich danke auch sehr herzlich.